Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Wenn wir einem Biologen zuhören, kann uns die Literatur allerdings überflüssig erscheinen. Nicht die Musik, aber ein beträchtlicher Teil der Literatur. Die Musiker haben sich nie eine Funktion aufschwatzen lassen, die sie in Konkurrenz bringt mit Biologie, Soziologie, Physik und so weiter. Auch die Maler und Plastiker sind selten angetreten als Verkünder, die mehr verkünden als Kunst. Zuständigkeit der Literatur? Fragezeichen. Die Erkenntnisvorstöße unseres Jahrhunderts verdanken wir nicht der Literatur. Dies sagte Max Frisch 1967 in einem Interview. Max Frisch, der große Schweizer Schriftsteller, der am 4. April 1991, also vor fast genau 20 Jahren, gestorben ist. Max Frisch, der hierzulande als Literat auffiel, aber auch als politisch wacher Kopf, der mitreden wollte. Und über diesen Max Frisch, den Bürger Frisch, wollen wir heute reden mit Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat, und mit Pedro Lenz, Autor aus Olten. Max Frisch und sein Gegenpart Friedrich Dürrenmatt, die galten zu Lebzeiten als politische Autoren oder als politisch interessierte Autoren. Über Frisch wachte der Staatsschutz fast ein ganzes Leben lang. Und so wird heute noch über sie geredet, vor allem wenn man beklagt, heute engagiere sich niemand der heutigen Autoren. Aber wenn man jetzt Frischs Schriften heute anschaut, war er denn wirklich der politische Autor?
Er war auch der politische Autor, aber vor allem war er für mich der Autor, dessen Literatur von seiner Welt geprägt wurde. Und zwar geht das von seiner ganz persönlichen Liebesbeziehungen zu all diesen Frauen bis zur Weltpolitik, wie zum Beispiel der Krieg in Vietnam, die Ermordung von Salvador Allende oder aber die Abstimmung über die Schweiz ohne Armee. Das und noch viel, viel mehr waren die Triebfedern seines Schreibens.
Ja, und sein politischer Output war wirklich bezogen auf das, was geschah. Er war ja nicht unbedingt, sagen wir jetzt, einer, der neue politische Verhältnisse proklamierte, sondern er kommentierte das politische Geschehen.
Also nicht unbedingt ein, sagen wir mal, ein Tagespolitiker, auch kein Sachpolitiker, sondern eher ein Gesellschaftspolitiker.
Ich finde beides natürlich. Also Frisch hat sich sehr engagiert, dass er das Wort träumt heute ein bisschen antiquiert, aber er hat als Schriftsteller und als Zeitgenosse sich in die Politik eingemischt, und zwar sowohl in die Gesellschaftspolitik als auch in die Sachpolitik. Also ich finde es wichtig, dass er zum Beispiel vor dem Krieg schon nach Deutschland und in die Tschechoslowakei, wie sie dann zumal hieß, gereist ist. Zuerst übrigens als Sportreporter.
Für ja, die als Eishockey-Reporter.
Genau. Aber ich meine, die Reise nach Deutschland, die hat er dann vor dem Krieg noch weiter ausgedehnt, und diese Reisen, die haben natürlich sein politisches Bewusstsein und auch seine Schärfe im Blick sehr geprägt und auch nach dem Krieg. Also auf der einen Seite wirklich die persönlichen Erlebnisse und auf der anderen Seite die Politik. Ich meine Sachpolitik, welche Schriftsteller gehen heute mit Politikern auf Reise, wie zum Beispiel mit Schmidt nach China, oder? Also ich meine, das war beides da, und er hat es für mich auf eine ziemlich krampflose Art und Weise verbunden.
Also jetzt
es gab noch ein anderes politisches Engagement, von dem die Öffentlichkeit gar nichts wusste. Er hat beispielsweise auch, das weiß ich aus erster Hand, er hat Autoren, die polizeiliche Probleme kriegten, da bei den Zürcher Jugendunruhen. Von einem weiß ich es ganz konkret, dem hat er Anwälte bezahlt, damit er prozessieren kann. Und das war ein Engagement, das ganz privat lief und von dem niemand was wusste.
Jetzt kommen wir aber mal auf diese öffentliche politische Funktion. Also Helmut Schmidt geht auf Reise nach China und lädt sich Schriftsteller ein, unter anderem diesen Max Frisch aus der Schweiz. Ernst Buchmüller hat gesagt, das passiert heute nicht mehr. Ja, warum passiert das nicht mehr, Pedro Lenz?
Ja, ich habe den Eindruck, erstens gibt es nicht mehr so Leitgestirne in der, nehmen wir die heutige Schweizer Literatur, gibt es viele bemerkenswerte und wichtige Autoren. Wir wissen dann in 100 Jahren, wie wichtig die vielleicht sind. Aber es gibt nicht ein oder zwei Namen, die über allem ragen. Und das andere, was vielleicht noch fast wichtiger ist, ich sehe im Moment in Europa auch keinen Politiker, der einen Schriftsteller mit auf eine Reise nehmen würde.
Und ich glaube, das hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Unsere Zeit ist nicht eine Zeit des Zuhörens, ist auch nicht eine Zeit des Nachdenkens und schon gar nicht eine Zeit des Nachfragens. Und die 60er Jahre waren ja, und auch die 70er, also die Zeit eigentlich, in der er sehr aktiv war, waren ja geprägt auch durch verschiedene Möglichkeiten des Lebens. Vergessen wir nicht, es gab diesen Osten, der für viele Leute lange Zeit wenigstens eine Alternative zum Kapitalismus war. Und es gab dieses ominöse Wort, das findet man in Frischs Literatur immer wieder, nämlich das Wort der Utopie. Also wer spricht heute noch von Utopie? Das hat was. Und ich will jetzt nicht irgendwie der Mieskrämer sein der Nation, aber das hat was mit unserer Zeit zu tun. Mm-hmm. Und das andere, was Pedro gesagt hat, das finde ich ganz wichtig. Also ich meine, es gab auch in der Vergangenheit Literaten, die dann wirklich in die Politik kamen. Ich glaube, ich habe schon mal in dieser Sendung André Malraux zitiert, aber das war ein Schriftsteller, der 59 Staatsminister für kulturelle Angelegenheiten im Kabinett von de Gaulle war und 10 Jahre in dieser Funktion da war, aber als Schriftsteller. Mhm. Also ich meine, er hatte ganz, ganz andere Ausstrahlungen.
Oder Jorge Semprún, der in Spanien Kulturminister wurde.
Ja. Oder Vargas Llosa, der sich aufstellen ließ als Kandidat wenigstens für das Präsidentenamt in Peru. Was mir noch interessant scheint im Zusammenhang mit diesen Reisen oder Besuchen, da findet man ja bei Frisch zum Beispiel einen Besuch bei Henry Kissinger, dem Berater des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon, also quasi wie eine Art politischer Gegner. Pedro Lenz, könnten Sie sich sowas vorstellen? Sie selbst?
Ja, nee, ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen, aber auf einer menschlichen Ebene vielleicht, mich irgendwie mit einem Politiker zu treffen, warum nicht? Aber dem auf Augenhöhe zu sagen, was er noch bedenken müsste in seinem Amt, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Aber warum passierte das denn damals? Also ich meine, Henry Kissinger war sich ja bewusst, dass er sich mit Max Frisch, diesem Schriftsteller aus der kleinen Schweiz, jemand einlädt, der zum Beispiel dem Vietnamkrieg eher kritisch gegenübersteht. Warum passiert das heute eigentlich? Ich glaube,
das hat mit dem Selbstverständnis zu tun. Die Welt ist so komplex geworden und keiner von uns zeitgenössischen Autoren würde für sich in Anspruch nehmen, dass er auf Augenhöhe mit Kissinger über die Weltpolitik debattieren kann.
Mhm. Aber Peter, geht es wirklich um die Augenhöhe? Geht es nicht auch darum, dass einfach halt eine Meinung gefragt wurde? Und die Meinung muss ja dann nicht dasselbe Schwergewicht haben wie die Politik, wobei die Politik ist ganz häufig auch bla bla bla. Also ich sehe es eigentlich eher so, dass es wirklich... Ich finde das toll, dass man die anderen Leute fragt, du, was hältst du eigentlich von dem, oder? Ja, und ob sie jetzt in derselben politischen Richtung aktiv sind oder denken oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal.
Aber eben, das ist eine Kultur, die es nicht mehr gibt. In der Schweiz war ja beispielsweise Bundesrat Willy Richard, der war befreundet mit Peter Bixel. Der hat Peter Bixel nicht gefragt, wie muss ich das Land regieren, sondern er hat ihm erzählt, was ihn politisch oder menschlich beschäftigt und hat dann Bixel um eine Meinung gebeten. Aber er wollte eigentlich nicht Lösungen für seine Probleme, sondern er wollte, so wie ich das verstanden habe, wollte er, dass Bixel eine neue Sicht auf etwas wirft, eine originellere Sicht, die man nicht hat, wenn man jeden Tag in der Tagespolitik eingespannt ist, die vielleicht ein Schriftsteller hat, weil er mehr Zeit zum Nachdenken hat.
Aber siehst du, genau das finde ich ja das Spannende. Und da bin ich ein bisschen traurig drüber, dass wir nicht in dieser Zeit oder dass unsere Zeit im Moment wenigstens nicht so ist, dass man die anderen Leute einfach nach Meinungen fragt, oder? Und dann sich eine zusätzliche Meinung machen kann.
Ja, das hat wahrscheinlich auch mit Zeit zu tun und dann mit dieser Überfülle an Informationen und diesem Faktenglauben, in dem wir heute leben. Also ich habe auch schon mit dem Stadtpräsidenten von Bern oder ähnlichen Leuten gesprochen, aber die sind so eingespannt in eine Agenda. Und wenn die was fragen, dann fragen die was ganz Konkretes und wollen ein Ja oder ein Nein, aber nicht, vage philosophische Gespräche bei einer Wanderung im Jura.
Mhm. Also gibt's keine Utopien mehr?
Ja, heute nennt man das Visionen, aber das sind nicht mehr die Dichter und Denker, die von Visionen reden, sondern die Wirtschaftsbosse und die meinen damit die Vision, wie man die Firma besser organisieren kann.
Aber da gibt's doch ein wunderbares Beispiel von Frisch und ein paar anderen Leuten von 1955, wo sie gesagt haben, da wird eine schweizerische Ausstellung, die die Schweiz repräsentieren soll, geplant, nämlich die Expo 64. Und jetzt schlagen wir was ganz anderes vor, statt dass wir hübsche Pavillons machen, bauen wir doch eine ganz neue Stadt.
Also Sie sprechen von Achtung die Schweiz.
Genau. Und das finde ich immer noch ein revolutionärer, großartiger Gedanke. Also ich meine, nehmen wir alles das Geld, wir haben es auch 2002 nicht geschafft, nehmen wir alles das Geld, was da investiert wird und bauen wir eine Infrastruktur, eine Stadt, die aussehen könnte, wie die Zukunft sein könnte, oder? Oder die auch verschiedene Möglichkeiten aufzeigt. Und natürlich ist da Frisch, der Architekt, sehr gefragt gewesen und hat gesagt, Häuser und Gebäude, in denen sich Menschen aufhalten und auch leben, die beeinflussen die Menschen und auch Infrastrukturen beeinflussen die Menschen. Aber ich meine, das ist wirklich eine Utopie.
Und das hat in unserer heutigen Zeit aus verschiedenen Gründen keinen Platz mehr. Das ist natürlich zu bedauern, aber wohl kaum zu ändern. Ich erinnere mich an die Debatten um die Expo 01, 02, wo es immer und immer wieder darum ging, wir haben zu viel Geld ausgegeben und am Ende entsteht eine Expo, bei der, man merkt das, die war wunderbar, diese Expo, ich hatte Freude dran, aber die Idee dieser Expo war, möglichst niemanden verärgern, möglichst alle auf irgendeine Art einbinden. Und das fängt ja schon damit an, dass man 5 oder 4 Standorte hat, um nicht jemanden zu bevorzugen und so weiter. Es ist nicht mehr die Zeit der großen Würfe und der großen Utopien.
Gibt es da irgendeinen Grund, den wir da nennen können? Also Sie haben vorhin gesagt, es gibt verschiedene. Würde mich trotzdem noch wundern nehmen, was die sein könnten. Warum ist nicht mehr die Zeit für große Entwürfe? Ich meine, man ist hierzulande, hat man trotzdem immer noch relativ viel Geld. Das ist ja immer eine Grundvoraussetzung für große Würfe. Also müsste es doch auch möglich sein. Oder fehlen uns einfach die Köpfe?
Also für mich ist es eben gerade das Dilemma oder das Problem. Es gibt immer noch viel zu viel Geld in diesem Land und es geht uns immer noch wahnsinnig gut. Und wir möchten vor allem diesen Wohlstand, den wir haben, beibehalten und haben unheimlich Angst davor, da irgendwas zurückstecken zu müssen. Und deshalb grapschen wir nach dem, was wir haben und denken nicht über unsere Nasenspitze raus.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS 4 News. Wir sprechen heute über Max Frisch, den Bürger Frisch, den politisch interessierten Menschen und Schriftsteller Frisch, und zwar mit Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat, und mit Petro Lenz, Autor aus Olten. Ernst Buchmüller, Sie haben gerade gesagt, manchmal steht das Geld einem auch im Wege, auf dem Weg zur Vision. Und dann wird man auch konservativ, wenn man etwas hat und das bitte bewahren möchte. Das hat Max Frisch vor 50 Jahren schon geschrieben über die Schweiz, immer wieder. Ist heutzutage natürlich auch noch gültig. Also von dem her hat Max Frisch überdauert mit seiner Analyse.
Das hat er, und er hat vor allem auch mit seiner Ansicht der Schweiz gegenüber, was heißt schon überdauert. Ich meine, Frisch und Dürrenmatt werden immer als die großen Urgesteine der Schweizer Literatur ernannt, und dann kommt immer sofort, ja, wo ist die nächste Generation, oder? Und was ist überhaupt los? Ist überhaupt irgendwas passiert? Und da muss man, finde ich, einfach mal ganz klar sagen, Frisch und Dürrenmatt waren einfach wirklich Weltliteratur. Punkt. Und Weltliteratur passiert nicht einfach alle 2 Minuten. Mhm. Und ein Weltliterat, der hat auch manchmal den Überblick und manchmal den scharfen Blick. Und Frisch hatte einen unheimlich scharfen Blick auf die Schweiz. Ich habe kaum bei einem Schweizer Autor so viel Heimat und Zuhause gelesen. Und ich möchte was zitieren aus seiner Rede zur Verleihung des großen Schillerpreises. Mhm. Das hieß Die Schweiz als Heimat vom 12. Januar 1974 war das. Ich möchte das zitieren, weil das ein Beispiel ist dafür, wie er sich mit der Schweiz auseinandergesetzt hat und gleichzeitig mit der Welt. Da heißt es, wenn ich zum Beispiel lese, dass unsere Botschaft in Santiago de Chile in den entscheidenden Stunden und Tagen keine Betten für Anhänger einer rechtmäßigen Regierung, die keine Betten suchen, sondern Schutz vor barbarischer Rechtlosigkeit und Exekution oder Folter, so verstehe ich mich als Schweizer ganz und gar dieser meiner Heimat verbunden, einmal wieder in Zorn und Scham. Das hat für mich gestern, vorgestern, übermorgen, hat immer Gültigkeit.
Oder? Er war ein Patriot und die Schweiz lag ich am Herzen, und zwar eigentlich vollumfassend. Das war nicht nur ein positives oder ein negatives, sondern das war ein alles zusammen.
Ja, und das ist ja ein Gefühl, das heute schwerlich von Autoren oder von zeitgenössischen Leuten so nachempfunden werden kann. Ich meine, ich bin auch gerne Schweizer, ich schäme mich zuweilen meines Schweizerseins, zuweilen nicht, aber ich meine, ich bin Schweizer und nichts anderes, aber das ist nicht die erste, wie soll ich sagen, Identifikationsstufe für mich. Und wenn was Schlimmes passiert im Zusammenhang mit der Schweiz, dann braucht es bei mir beispielsweise schon mehr, bis ich das persönlich nehme, bis ich so eine Identifikation hinkriege mit meinem Land und mit dem, was mein Land irgendwo in Chile macht, wie Frisch das gemacht hat. Das heißt nicht, dass mir dann die Opfer in Chile egal gewesen wären, aber ich hätte das heute, würde ich das nicht so fest auf die nationale Ebene bringen.
Aber es war natürlich schon, es war ein Ausdruck einer nationalen Politik. Man hat gesagt, also jetzt konkret in Chile zu der Zeit, hat man gesagt, unsere Botschaft, die in einem hübschen Villa war, ist zu voll, wir können da nicht mehr Leute reinbringen.
Also Punkt. Das Boot ist
wurden,
voll.
Das Boot ist voll und die wurden erschossen. Und ich meine, da nimmt er Stellung gegen das Land, das keine Stellung nimmt.
Petro Lenz, wie ist denn das Ihre erste Begegnung mit diesem Max Frisch? Wie verlief die? Hat Sie da irgendwie dieser politische Anteil angesprochen oder mehr das literarische?
Damals, als ich Frisch zu lesen angefangen habe, habe ich mich wenig für Politik interessiert. Ich war noch sehr jung. Mhm. Interessierte mich für die Fragen, die heute wieder aktuell sind, Atomkraftwerke oder solche Dinge. Gut. Ich habe frisch kennengelernt, nicht persönlich, sondern als Leser, als literaturinteressierter junger Mensch. Und viel gefunden auch, klar. Und dann war ich 1986, war das in Solothurn, das war die 75.
Sein Geburtstag.
Sein Geburtstag, der gefeiert wurde. Und da ist mir etwas aufgefallen, da war ich kaum 20, da ist mir etwas aufgefallen, nämlich es gab eine ganze Generation von Schriftstellern, die habe ich alle entweder dem Namen nach gekannt oder als Leser gekannt. Da war Otti F. Walter, Peter Bixley, Jörg Steiner, Erika Petretti, was weiß ich, Paul Nison, Meyenberg, alles wichtige Leute. Die sind alle hin und jeder von denen hat seinen liebsten Frischtext gelesen und hat ihm die Hommage gebracht. Das war, ich weiß nicht mehr, ob das 12 oder 20 damals sehr bekannte und heute noch bekannte Schweizer Autoren waren. Und ich habe das irgendwie mit Befremden festgestellt. Ich kannte ja die alle, nicht persönlich, aber einfach zu sehen, hey, da sind so viele Leute, die alle so einem Vater huldigen. Und ich war ja damals vom Alter her und von der Generation her damit beschäftigt, Distanz zwischen mich und die Vaterfiguren zu bringen. Und die suchte Nähe zu einer Vaterfigur. Das ist mir damals ganz eigenartig reingekommen.
Also mir geht's ziemlich ähnlich wie dir, Pedro, weil Frisch hatte denselben Jahrgang wie mein Vater. Und ich habe im Jahr 2001 in Dreisat sehr aktiv mitgearbeitet an einer großen Retrospektive, die wir gemacht haben da. Und ich habe eigentlich da erst, in meinem hohen Alter von 50, habe ich dann plötzlich diesen Frisch neu entdeckt und eben nicht als Vater, sondern als genialen Schriftsteller.
Pedro Lenz, was mich jetzt noch interessieren würde, früher dieser Max Frisch, also der steht auf einem Podium, alle hören zu und das wird wahrgenommen. Haben Sie das Gefühl, das ist heute als Haltung gar nicht mehr erlebbar so, oder?
Sehr schwierig, oder? Heute ist sofort kommt der Pathos-Vorwurf, wenn jemand quasi von einem Rednerpult zu einer Gemeinde spricht, oder der Predigervorwurf. Das ist sehr, sehr schwierig, diesen Anspruch überhaupt haben zu können heute, zu sagen, hört her, ich sage euch jetzt, Kinder, ich sage euch jetzt, was Sache ist. Das ist also erstens, macht das niemand mehr, und zweitens würde das nicht mehr toleriert.
Aber auf der anderen Seite würde ja auch nicht mehr toleriert, also Frisch hat sich ja wahnsinnig intensiv auseinandergesetzt und eingesetzt für diese Abstimmung für eine Schweiz ohne Armee und hat ein Theaterstück geschrieben aufgrund eines Textes, den er vorhin schon veröffentlicht hat. Und dieses Theaterstück, das wurde uraufgeführt im Schauspielhaus Zürich einen Monat vor der Abstimmung. Also ich meine, da hat niemand geschrien, ja, das ist der Abstimmungspropaganda für die Linken mit öffentlichen Geldern, sondern alle haben gefunden, der alte Mann hat was zu sagen und wir gehen hin und hören ihm zu.
Ja, und das ist ihm ja auch hoch anzurechnen. Ich meine, er hätte auch sagen können, der alte Mann mag jetzt nicht mehr, aber er hat sich eingemischt bis zum Schluss. Das ist ihm wirklich hoch anzurechnen und wir dürfen nicht vergessen, Frisch war ja nicht immer einfach unbestritten eine intellektuelle Stimme der Schweiz. Er wurde auch massiv angegriffen von rechtsbürgerlichen Kreisen, vor allem in den 50er Jahren, von kalten Kriegen etc.
Vor allem auch also von der NZZ. Er hatte einen langjährigen Krach mit der NZZ, weil nach der Uraufführung des zweiten Stückes, also das erste Stück, das überhaupt gezeigt wurde, machte ihm ein NZZ-Schreiber den Vorwurf, er nehme keine Stellung gegen die Nazis, sondern er zeige irgendwie beide Seiten. Das zeigt er auch in diesem Theaterstück. Er zeige beide Seiten und verurteile nicht einfach so. Und darauf hat er einen ziemlich flammenden Brief geschrieben und den hat die NZZ nicht veröffentlicht. Mhm. Und das gab dann eine jahrzehntelange Fehde zwischen ihm und der NZZ.
Ja, was ich dann auch wieder wahrscheinlich das Persönliche, die Eitelkeit, verletzte Stolz und so weiter mit dem Politischen vermischen. Mhm. Mhm.
Peter Bixel, der war ja Zeitgenosse von Max Frisch und Dürrenmatt, also hat wenigstens dann angefangen zu schreiben, wie diese beiden schon groß waren. Der hatte erst unlängst gesagt, natürlich äußern sich die Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftsteller noch zum Tagesgeschehen, aber es hört niemand mehr hin.
Das ist, also da hat Pixel mal recht. Ich meine, heute gibt es einen Luc Barefoss, der sich sehr pointiert und sehr gern äußert zu politischen Themen und auch was versteht. Und das ist vielleicht der wichtigste Schweizer Dramatiker, aber das ist dann eine Randnotiz irgendwie im Feuilleton einer Zeitung, ja. Wir werden auch nicht gefragt. Also wir werden vielleicht von der Berner Zeitung einmal, oder ich jetzt werde von der Berner Zeitung einmal gefragt, was glauben Sie, wer wird Schweizer Eishockey-Meister? Oder sowas. Aber,
was eine politische Haltung ist.
Ja, nee, aber uns fragt doch niemand. Ich meine, natürlich hätten wir was zu sagen. Wir können ja auch Kolumnen schreiben, das mache ich auch. Aber das hat nie die, soll ich sagen, die Breitenwirkung, wie beispielsweise, wenn ein Helmut Schmidt einen Max Frisch mit nach China nimmt.
Mir liegt noch was sehr am Herzen mit Frisch und der Politik, weil Frisch, ja, ich habe das ganz zu Beginn gesagt, sein Privates extrem zu Politik gemacht hat. Und zwar ganz konkret auch seine privaten Beziehungen, alle seine großen Liebschaften kommen in wichtigen Büchern an prominenter Stelle zu Wort, teilweise sogar original zitiert, teilweise erkenntlich, teilweise nicht erkenntlich. Aber das Wichtigste daran ist eigentlich nicht so sehr der Klatschaspekt. Frisch hat auch mit der und was war zu der Zeit, sondern das viel Wichtigere ist. Und ich glaube, das hat auch keine Saison. Also das Private ist politisch, auch wenn das heute nicht so scheint, oder? Nämlich, wie ich denke und mit wem ich Liebe mache, das beeinflusst mich ganz stark. Und das beeinflusst meine Haltung. Jetzt kommt es darauf an, wie weit ich durchlässig bin und wie weit es dann wirklich auch mein Leben gegen außen beeinflusst. Aber mein Leben gegen innen beeinflusst es auf jeden Fall.
Ja, da ist dann immer die Frage, wie fest schone ich mich selber, wie fest schone ich meine Liebsten? Und da war Frisch relativ radikal. Er hat sich nicht geschont in diesen Fragen und seine Liebschaften auch nicht. Das war nicht immer nur zum Vorteil dieser Frauen. Da sind wir halt heute deswegen auch diskreter, weil wir sagen, heute ist eine derartige vulgäre Vermarktung des Privaten im Gang, die nichts mehr mit politisch zu tun hat, sondern nur noch eben rein klatschmäßig, dass wir uns mehr schützen. Ich glaube, in der heutigen Medienlandschaft würde sich Frisch auch hüten, oder wäre er auch zurückhaltender, was diese Dinge angeht?
Ich habe euch was mitgebracht, was eben nicht Klatsch ist, sondern was eben zeigt, wie Politik und Privates wirklich. Ich spiele euch das von meinem Handy ab. Und zwar geht's drum, ich habe 2001 eine Dokumentation fürs Fernsehen gemacht über Frisch. Und da drin gibt's eine Sequenz, wo er über seine Beziehung zu Ingeborg Bachmann erzählt.
Als wir uns getroffen haben in Paris, war sie 31 Jahre alt. Was uns zusammengeführt hat, war meine Bewunderung für ihr Werk. Wir trafen uns, Mann und Frau, und machten auch sofort den üblichen Fehler. Wir meinten, dass wir zusammen wohnen sollen. Wir haben nicht zusammengearbeitet. Ich habe sie als Lyrikerin bewundert. Wie sie zu meiner Arbeit stand, wüsste ich nicht genau. Ich gab ihr den Vorrang, sie nahm das auch an. Wir lebten zusammen in Zürich, in Rom, alles in allem etwas mehr als 4 Jahre. Und 4 Jahre, das ist sehr lang für einen Sturzflug.
Also ich finde das ein wahnsinnig persönliches, aber eigentlich ein sehr aufschlussreiches Zitat. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, ich sage ja, er schont sich nicht. Er schont aber auch die Leute, eben die Frauen, die es betrifft, nicht. Ich glaube nicht, dass jede seiner Ex-Frauen sich sehr gefreut hat. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ja, er verschont uns vor irgendwelchem Klatsch, was heute in die Presse interessieren würde. Er bleibt ja doch relativ zurückhaltend, aber er schont niemanden.
Und in dem Zusammenhang hat er ja auch eine literarische Form eigentlich für mich kreiert, die seinesgleichen eigentlich sucht, nämlich das literarische Tagebuch. Also da war ja sehr vieles Persönliches eingeflossen. Seine Frau, seine zweite Frau hat ihm dann auch später den Vorwurf gemacht und das auch wieder, das hat er dann wieder zitiert in Montauk. Ich habe nicht mit dir zusammengelebt, damit ich literarisches Material werde. Aber er hat eben nicht den Klatsch genommen, sondern er hat eben wirklich die Auseinandersetzung genommen. Im ersten Tagebuch zum Beispiel gibt es eine Szene, da schreibt er über Eifersucht. Und dann schreibt er relativ viel über Eifersucht und dann plötzlich gibt es so einen Einschieb und dann steht da, die Russen haben jetzt auch die Atombombe. Weiter über Eifersucht. Und später hat er dann erzählt, warum er das gemacht hat. Er hat gesagt, so ist das Leben. Ich habe über Eifersucht nachgedacht, dann sind die Nachrichten gekommen, dann kam diese Meldung, die hat mich beeinflusst und ich habe das eingefügt. Und das finde ich von der literarischen Form her, finde ich das auch heute noch sensationell zu lesen, weil das ist wie eine Gleichzeitigkeit dieser Zeit, die ich nachvollziehen kann von der Person und von der Politik der Zeit.
Ja, und das sind ja Fragen, die uns immer beschäftigen. Also kann man angesichts der atomaren Katastrophe in Japan irgendwie noch als Komödiant auf einer Bühne stehen, jetzt, heute, aktuell, oder über Gartenbau schreiben oder was weiß ich? Oder müssten wir jetzt nicht alle eine Menschenkette bilden, Solidarität mit Japan? Es hängt alles zusammen. Darf ich mich noch verlieben, wenn sie anderswo wie die Fliegen sterben? Mhm. Und so weiter.
Zum Schluss noch, meine Herren, dieser Max Frisch, ein Schriftsteller, der 1991 gestorben ist, dessen Werke, zum Teil seine wichtigsten Werke, 50 Jahre alt sind. Trotzdem bleibt er aktuell?
Absolut, absolut. Ich habe ein letztes Zitat, das stammt aus Grantenbein, das heißt, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
Finde ich großartig, das Zitat. Und ja, ich glaube schon, dass er aktuell bleibt. Er ist, ich rede mit jungen Leuten und frage sie, was sie lesen. Und wenn sie Frisch lesen, das interessiert sie.
Max Frisch, gestorben am 4. April 1991, einer der allergrößten Schweizer Schriftsteller überhaupt. Wir haben über ihn gesprochen, über den politisch interessierten Bürger Frisch, und zwar mit Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat, und Pedro Lenz, Autor aus Olten. Mein Name ist Erik Fackung und Sie hören TRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.